ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der Rassentrennung hat in Südafrika ein neuer Versuch der Aufarbeitung begonnen. Eine Untersuchungskommission unter Leitung einer ehemaligen Verfassungsrichterin soll klären, warum tausende schwere politisch motivierte Verbrechen aus der Apartheidzeit bis zum heutigen Tag nicht vor Gericht gelandet sind, obwohl die Wahrheits- und Versöhnungskommission von Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu genau das empfohlen hatte. Stefan Überbach hat Betroffene getroffen und ihre Schicksale erfragt.
Chidiso Motasi ist gerade mal 5 Jahre alt, als die Apartheid-Polizei im Jahr 1987 mitten in der Nacht das Haus seiner Familie in Hammanskraal, einem kleinen Ort in der Nähe der Hauptstadt Pretoria, stürmt und seine Eltern erschießt. Am nächsten Morgen erfährt der Junge von Nachbarn, was passiert ist. Auch jetzt kann er sich noch an jedes Detail erinnern, sagt er in einem Gespräch mit dem Nachrichtenkanal ENCA. Sogar an den Pyjama, den er damals getragen hat.
In that morning they came, they woke me up.
Sie kamen ins Zimmer, rüttelten mich wach. Ich hatte Angst, weil alle geschrien haben. Ich bin in das Schlafzimmer meiner Mutter gelaufen und habe sie geschüttelt. Keine Reaktion. Dann bin ich in Panik ins Esszimmer gerannt und habe meinen Vater dort in einer Blutlache liegen sehen. Da wurde mir klar, dass etwas Schreckliches passiert war. Ich hatte noch nie zuvor einen toten Menschen gesehen. Ich war ja ein kleines Kind. Die Nachbarn nahmen mich mit in ihr Haus. Währenddessen wurden die Leichen meiner Eltern aus dem Haus gebracht, in einem Leichenwagen. Da fing ich an zu weinen. Es war wirklich ein Albtraum.
Bis heute, fast 40 Jahre später, ist der Fall nicht aufgeklärt. Womöglich hatten die Sicherheitskräfte Richard Motasi, den Vater, als angeblichen Spitzel eingestuft und deshalb gemeinsam mit seiner Frau Irene getötet. Die mutmaßlichen Täter wurden weder angeklagt noch verurteilt, obwohl die Truth and Reconciliation Commission, TRC, die Wahrheits- und Versöhnungskommission, nach dem Ende der Apartheid die Tat dokumentiert und der Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen empfohlen hatte, passierte lange nichts. Die neue Untersuchungskommission soll auch diesen Doppelmord wieder aufrollen. Chidiso Motasi hält das für überfällig.
Ich erhoffe mir davon Gerechtigkeit und einen Abschluss. Die Täter sterben weg, ohne jemals Verantwortung übernommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Arbeit nicht gemacht, obwohl die TRC ihr ein Mandat dafür gegeben hat. Warum diese Verzögerung? Wir wollen Antworten. Ich bin sehr froh über die neuen Ermittlungen. Für uns Familien war es herzzerreißend, dass es so lange keine Gerechtigkeit gab.
It's been so disheartening for us as families for not getting justice.
Der Doppelmord an den Eltern von Chidiso Motasi ist nur eins von vielen tausend politischen Verbrechen, die das südafrikanische Rassistenregime während der Zeit der Apartheid, in der die nicht weiße Mehrheitsbevölkerung systematisch entrechtet und verfolgt wurde, verübt hat. Angesichts dieser Blutspur erscheint es bis heute wie ein gesellschaftliches Wunder, dass Südafrika nach dem Ende der Rassentrennung vor mehr als 30 Jahren einen weitgehend friedlichen Übergang zur Demokratie erlebt hat. Dass der befürchtete Bürgerkrieg ausgeblieben, das Land nicht in Anarchie und Chaos versunken ist, verdankt Südafrika vor allem einem Mann, Nelson Mandela.
Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
Niemals, niemals und niemals wieder soll es geschehen, dass dieses schöne Land erneut die Unterdrückung des einen durch den anderen erlebt. Nach 27 Jahren im Gefängnis war Südafrikas Freiheitsheld an die Spitze des afrikanischen Nationalkongress ANC zurückgekehrt und hat statt Rache Versöhnung gepredigt. Seine Anhänger rief er dazu auf, die demokratische Zukunft des Landes gemeinsam zu gestalten und auf Gewalt zu verzichten.
We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace.
Für den schwierigen Aussöhnungsprozess nach dem demokratischen Übergang hat die TRC, die Wahrheits- und Versöhnungskommission unter Leitung von Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, eine zentrale Rolle gespielt. In öffentlichen Anhörungen konnten Opfer ihre Geschichten erzählen und Täter um Amnestie bitten, wenn sie ihre Verbrechen gestanden. Wir hoffen, dass weiße Menschen, wenn sie diese Geschichten gehört haben, sagen, ist es nicht unglaublich, haben wir nicht ein großes Glück, dass die schwarzen Menschen uns nicht so behandeln wollen, wie wir sie behandelt haben. Es ist nicht leicht, diese Wunden zu öffnen. Es ist sehr schmerzhaft. Aber wenn du verhindern willst, dass sie weiter schwären, musst du sie öffnen, säubern und Salbe auftragen. An der Arbeit der Tutu-Kommission gibt es im Rückblick aber bis heute auch deutliche Kritik. Vor allem, weil die Anhörungen und Ermittlungen nur einige Jahre gedauert hatten. Viele Verbrechen konnten nicht ausreichend untersucht werden. Zahlreiche Täter kamen straffrei davon. Dabei hatten mehr als 21.000 Opfer in öffentlichen Anhörungen ihre Erlebnisse geschildert. Eine Sonderausstellung im Johannesburger Apartheid-Museum dokumentiert gerade unter der Überschrift Unfinished Business, übersetzt so viel wie unerledigte Angelegenheiten, eine ganze Reihe dieser vergessenen Fälle. Said Kimi ist Direktor von Südafrikas Stiftung für Menschenrechte, die an der Dokumentation mitgearbeitet hat und der Politik schwere Versäumnisse vorwirft.
Wir hatten einen Wahrheits- und Versöhnungsprozess. Die Vereinbarung war, dass Personen, die sich stellen und Geständnisse ablegen, vermutlich Amnestie erhalten würden. Es gab jedoch viele Fälle, in denen keine Amnestie gewährt wurde. Und dann lag es an der Verantwortung des Staates, diese Fälle strafrechtlich zu verfolgen. 2003 wurden diese Fälle an die Staatsanwaltschaft übergeben und leider geschah nichts. Wir denken, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, nicht mit Ermittlungen oder Strafverfolgung fortzufahren. Not to proceed with investigations
or prosecutions of those cases. Über die Gründe wird bis heute viel spekuliert. Wollten die damaligen Regierungen die nationale Versöhnung nicht mit weiteren Strafverfahren in Gefahr bringen? Oder sollte verhindert werden, dass Verbrechen der Befreiungsbewegung ANC zu sehr in den Mittelpunkt rücken?
Wir glauben, dass es eine Vereinbarung zwischen Sicherheitskräften und Generälen des Apartheid-Regimes und dem ANC gab, dass keine weiteren Strafverfolgungen stattfinden sollten. Wir kennen nicht alle Details. Genau deshalb ist diese Kommission, deren Einsetzung wir gefordert haben, so wichtig. Sie soll aufdecken, wie genau diese politische Einflussnahme ablief.
Vor allem unter den damaligen Präsidenten Thabo Mbeki und Jacob Zuma ist die Aufklärung von Apartheid-Verbrechen ins Stocken geraten. War es politische Rücksichtnahme oder institutionelles Versagen? Beide Ex-Präsidenten weisen die Vorwürfe entschieden zurück. Allerdings haben sowohl Mbeki als auch Zuma bis zuletzt vergeblich versucht, den Start der neuen Ermittlungen mit Befangenheitsanträgen zu verzögern.
Als die Nichtverfolgung dieser Fälle stattfand, als sie einfach liegen gelassen wurde, war Präsident Mbeki Staatsoberhaupt und nach ihm Präsident Zuma. Sie hätten sicherstellen müssen, dass Strafverfolgungen stattfinden. Und wenn sie nicht stattfanden, hätten Sie fragen müssen, warum. Es überrascht mich daher nicht, dass Sie sich nun gegen Rechenschaftspflichten wehren, weil Sie in irgendeiner Form die letztendliche Verantwortung tragen.
Inzwischen hat die von einer früheren Verfassungsrichterin geleitete Kommission wie geplant mit ihrer Arbeit begonnen, die nach Lage der Dinge Monate dauern wird. Das Gremium hat weitreichende Befugnisse, Kommissionssprecher Lionel Adendorf.
Um unsere Arbeit zu stärken, haben wir zum Beispiel das Recht, Personen vorzuladen, um uns zu unterstützen. Wir haben auch Durchsuchungs- und Beschlagnahmerechte, um bestimmte Orte zu überprüfen oder bestimmte Dokumente einzusehen. Diese Befugnisse sind wichtig, um am Ende zu den richtigen und bestmöglichen Schlussfolgerungen zu gelangen.
Dass auch frühere Spitzenpolitiker wie Thabo Mbeki oder Jacob Zuma einbestellt und befragt werden, gilt zumindest nicht als ausgeschlossen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen soll stehen, warum viele Fälle von den Justizbehörden, anders als empfohlen, nicht weiterverfolgt wurden und über Jahrzehnte liegen geblieben sind.
Wir werden nicht erneut die gesamten persönlichen Erlebnisse der Familien aufrollen. Diesmal geht es um die Frage, wie haben sich die Verzögerungen ausgewirkt? Was wissen die Betroffenen darüber? Gab es politische Einflussnahme? Wir wissen, dass es emotional werden wird. Deshalb bieten wir psychosoziale Unterstützung an. Whistleblower können, falls nötig, unter Zeugenschutz gestellt werden.
Auf Anweisung des amtierenden Staatschefs Cyril Ramaphosa hat Südafrikas Justiz schon im vergangenen Jahr damit begonnen, die Versäumnisse früherer Regierungen zu korrigieren. Mehrere besonders prominente Fälle werden schon neu aufgerollt. Zum Beispiel der Tod der Cradock Four, der vier jungen Anti-Apartheid-Aktivisten, die in den 80er Jahren aus der südafrikanischen Stadt Cradock entführt, gefoltert und brutal ermordet wurden, vermutlich von einer Spezialeinheit der Apartheid-Polizei. Sie hatten in ihrer Heimat den Widerstand gegen das weiße Rassistenregime organisiert. Damals kam eine offizielle Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die vier von Unbekannten umgebracht wurden und die Tat nicht mehr aufgeklärt werden kann. Seit dem vergangenen Jahr wird der Fall vor Gericht neu verhandelt. Rechtsanwalt Howard Varney vertritt die Familien der Cradock Four.
We intend to demonstrate that the deaths of the Cradock Four were brought about by way of a calculated.
Wir wollen zeigen, dass der Tod der Cradock Four eine kalkulierte und vorsätzliche Entscheidung des Apartheidstaates war, die auf der höchsten Ebene des Sicherheitssystems getroffen wurde. Die Tat ist von einer Spezialeinheit sorgfältig vorbereitet und durchgeführt worden. Das war kein Verstoß gegen offizielle Anweisungen. Die Mörder haben vielmehr genau das getan, was von ihnen erwartet wurde. Nach dem Ende der Rassentrennung in Südafrika bezeichnet die Wahrheits- und Versöhnungskommission die Morde an den Cradock Four als eines der schwersten Verbrechen des Regimes. Aber die mutmaßlichen Täter bleiben wegen angeblich unzureichender Beweise unbehelligt, was bis heute für Empörung sorgt. Die Menschenrechtsanwältin Jasmin Suka hat den Prozessauftakt kurz vor dem 40. Jahrestag des Verbrechens im Gerichtssaal miterlebt und spricht dem Nachrichtenkanal Newsroom Afrika von einem sehr emotionalen Moment, vor allem für die Familien der vier ermordeten Anti-Apartheid-Aktivisten. Die Untersuchung kommt zu einem historischen Zeitpunkt und die Angehörigen sind sehr daran interessiert, dass ihre Stimmen zum ersten Mal gehört werden, denn obwohl es schon zwei Verfahren und eine Anhörung der Wahrheits- und Versöhnungskommission gab, hatten sie nie das Gefühl, darüber sprechen zu können, was die Erlebnisse von damals für sie bedeutet haben. 2010 erscheint ein Dokumentarfilm des südafrikanischen Regisseurs David Forbes, der den Fall rekonstruiert, mit Archivmaterial, Interviews und nachgestellten Szenen.
It was like dark. It was like the night has come over during daytime.
Es war, als wäre am helllichten Tag die Nacht über uns hereingebrochen. Dass die neuen Ermittlungen erst mit so langer Verzögerung beginnen, empfinden die Familien der Opfer als Verrat. Dorothy Kalata, deren Vater damals ermordet wurde, macht auch der früheren Freiheitsbewegung und heutigen Regierungspartei ANC schwere Vorwürfe.
There was hope really that no, when we get into our own democracy.
Es gab die Hoffnung, dass sobald wir in unserer eigenen Demokratie angekommen sind, diese Täter, diese weißen Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Zu unserem Unglück wurden wir aber sogar vom ANC verraten, dem wir vertraut hatten. Und ich glaube, genau deshalb ist diese Wunde so tief, weil der Verrat vom ANC kommt, jener Organisation, für die mein Vater und seine Mitstreiter gestorben sind. Und für uns dann die bittere Pille zu schlucken, dass gerade sie diejenigen sind, die uns Gerechtigkeit in so vielen Formen verweigern, das schmerzt noch mehr.
Dorothys Bruder Lucanio Kalata erhofft sich in einem Gespräch mit dem Sender Cape Talk von der juristischen Aufarbeitung vor allem eines, nämlich Gerechtigkeit.
The first obviously is the truth.
Erstens geht es natürlich um die Wahrheit. Warum sind mein Vater und seine Mitstreiter ermordet worden? Wer war alles daran beteiligt? Wir wollen diese Geschichte vervollständigen, damit spätere Generationen nicht mehr dieselben Fragen stellen müssen wie wir. Und zweitens wollen wir erreichen, dass unsere Regierung dafür sorgt, dass die Gesellschaft entsteht, für die mein Vater und die anderen gestorben sind. Das wäre Gerechtigkeit für uns. Späte Gerechtigkeit. Darum geht es auch im Fall Steve Biko, der jetzt ebenfalls wieder vor Gericht verhandelt wird. 1977 hatte das weiße Rassistenregime den prominenten Bürgerrechtler verhaften lassen.
This song was written for a very brave man. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko.
Dieses Lied ist für einen tapferen Mann, einen Mann, der eingesperrt wurde, gefoltert und ermordet in einem Gefängnis in Südafrika. Dieses Lied ist für Steve Biko. Der britische Sänger Peter Gabriel. 1980 hat er dem Anti-Apartheid-Kämpfer ein musikalisches Denkmal gesetzt, als Reaktion auf Bikos gewaltsamen Tod. Mit diesem Song wurde der Widerstand gegen die Rassentrennung zu einem Teil der westlichen Popkultur. Im August 1977 wird der Gründer der Black Consciousness Bewegung, die sich die Förderung eines schwarzen Selbstbewusstseins zum Ziel gesetzt hatte, von der Polizei des Apartheid-Regimes verhaftet, verhört und schwer misshandelt. Am 11. September transportieren ihn die Sicherheitskräfte nackt und bewusstlos vom damaligen Port Elizabeth im Süden des Landes über mehr als 1000 Kilometer in die Hauptstadt Pretoria, wo der 31-Jährige am Tag darauf in einem Gefängnis stirbt. Die offiziellen Ermittlungen kommen zu dem Schluss, dass sich Steve Biko die tödlichen Kopfverletzungen bei einem Gerangel mit der Polizei zugezogen hat. Kein Beamter wird angeklagt, niemand verurteilt. Helen Zille, Ex-Bürgermeisterin von Kapstadt und heute im Vorstand der Regierungspartei Democratic Alliance, hat damals als investigative Reporterin über die wahren Todesumstände von Steve Biko berichtet.
Well, I do think that in all killings where there hasn't been the full truth told, we should get to the bottom of it.
Ich denke, bei allen Tötungen, bei denen die volle Wahrheit nicht ans Licht gekommen ist, sollten wir unbedingt der Sache auf den Grund gehen. Denn wenn Menschen verhaftet werden, sind es immer nur die, die den Abzug betätigen, nie die Drahtzieher im Hintergrund. Die Wahrheit muss ans Licht. Und diejenigen, die aus politischen oder finanziellen Motiven morden lassen, müssen die härtesten Strafen erhalten. Nicht nur die Täter, sondern auch die Auftraggeber.
Jetzt, 48 Jahre später, rollt die Justiz des demokratischen Südafrikas den Fall wieder auf. Der Bürgerrechtler und Jurist Sifo Mantula spricht im öffentlich-rechtlichen Sender SABC von einem historischen Tag für Südafrika.
I think it's very important to recall.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass seine Ehefrau einst gesagt hat, Steve Biko glaube, dass er durch die Hand der Sicherheitspolizei sterben wird, weil er bereit war, sein Leben für den schwarzen Befreiungskampf und die schwarze Sache zu opfern. Ebenso muss man sich bewusst machen, dass die sogenannte Untersuchung der Polizei 1978 eine Fassade war, eine Scheinuntersuchung, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen. Bereits aufgeklärt ist der Tod von Albert Luthuli. Der frühere Präsident des ANC soll, wie es in der Gerichtsakte von damals heißt, im Juli 1967 beim Versuch, ein Bahngleis zu überqueren, von einem Güterzug erfasst und getötet worden sein. Für einen kriminellen oder politischen Hintergrund sahen die Ermittler des Apartheid-Regimes keine Beweise. Die Familie des früheren Freiheitskämpfers dagegen war von Anfang an davon überzeugt, dass Albert Luthuli sterben musste, weil er Südafrikas weißer Regierung zu einflussreich geworden war. Ntunzi Luthuli, der Enkel des legendären ANC-Vorsitzenden.
He was murdered by the apartheid government in order to silence him.
Er wurde vom Apartheid-Regime ermordet, um ihn zum Schweigen zu bringen. Die Regierung hatte schon seit langem versucht, seinen Einfluss zu begrenzen, insbesondere nach der Verleihung des Friedensnobelpreises im Jahr 1960. Seit dieser Auszeichnung war Chief Luthuli fortwährend inhaftiert, unter Hausarrest oder behördlicher Überwachung. Der Nobelpreis hatte den südafrikanischen Freiheitskampf über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Und das war für die Regierung Südafrikas offensichtlich nicht akzeptabel.
Obviously not good for the South African government.
Knapp 50 Jahre nach Luthulis Tod kommt die Staatsanwaltschaft in der Neuauflage des Verfahrens zu einem eindeutigen Ergebnis. Chefankläger Sedile Duniva spricht im Gerichtssaal von Pieter Maritzburg aus, was viele schon lange geahnt oder sogar gewusst haben. Der Tod des ANC-Vorsitzenden und ersten afrikanischen Friedensnobelpreisträgers Albert Luthuli war kein Unfall. Es wurde festgestellt, dass der Verstorbene infolge eines Schädelbruchs, einer Hirnblutung und einer Gehirnprellung ums Leben kam, verursacht durch körperliche Gewalt. Wir bitten dieses Gericht deshalb festzustellen, dass Chief Albert Luthuli ermordet wurde.
Was murdered.
Die Richter schließen sich dieser Einschätzung an und bezeichnen den Tod von Albert Luthuli als orchestrierten Plan, ihn zu beseitigen. Für Luthulis Familie ist das Urteil eine späte Genugtuung. Enkel Sandile sagte dem Nachrichtenkanal INCA:
It is not anger per se, it is more disappointment.
Es ist nicht so sehr Verärgerung, sondern eher Enttäuschung darüber, dass es so lange gedauert hat. Aber wir sind erleichtert, dass wir endlich diesen entscheidenden Meilenstein erreicht haben. Uns ist auch sehr bewusst, dass viele andere Familien erst am Anfang des Weges stehen, den wir bereits gegangen sind. Für uns ist heute also ein bittersüßer Moment. Doch wir sind froh, dass wir heute hier stehen. Endlich Klarheit über das Schicksal ihrer Angehörigen. Tausende Familien, die nicht ganz so prominente Namen tragen wie Luthuli oder Biko, müssen weiter darauf warten. Denn offenbar galt bisher: Je bekannter die Opfer, desto größer der Druck zur Aufarbeitung. Und selbst wenn die neue Untersuchungskommission Verbrechen von damals aufklären sollte, dass dann die Verantwortlichen tatsächlich zur Rechenschaft gezogen, vor Gericht gestellt und verurteilt werden, ist nicht garantiert. Kommissionssprecher Lionel Adendorf:
Eine Untersuchungskommission in Südafrika hat nur die Macht, Empfehlungen abzugeben. Und das ist das Problem. Wir hoffen natürlich, dass der Präsident das ernst nimmt. Und ich habe neulich Statistiken gesehen, dass mehr als 80% der Empfehlungen aller Untersuchungskommissionen der letzten 10 Jahre üblicherweise umgesetzt wurden. Und wir hoffen, dass das diesmal auch so sein wird.
Said Kimi von der Südafrikanischen Stiftung für Menschenrechte hofft vor allem, dass die politischen Hintergründe der jahrzehntelangen Verzögerungen beleuchtet werden.
Wir wissen, dass in vielen Fällen Gerechtigkeit im Sinne einer Strafverfolgung der tatsächlichen Mörder heute nicht mehr möglich ist. Deshalb ist es für uns so wichtig herauszufinden, warum den Familien das Recht auf Gerechtigkeit vorenthalten wurde. Es gab zu Beginn der 2000er Jahre eine echte Chance, viele dieser Fälle zu verfolgen. Diese Chance wurde nicht genutzt und jetzt sind Verfolgungen in so vielen Fällen nicht mehr möglich. Wir müssen verstehen, warum diese Chance nicht ergriffen wurde, wer die Entscheidungen traf und wer den entsprechenden Anweisungen folgte. Genau das soll die Kommission aufklären.
Chidiso Mutasi, dessen Eltern vor rund 40 Jahren vom Apartheidstaat ermordet worden sind, hält die neuen Ermittlungen für überfällig und hofft auf späte Gerechtigkeit. Auch für seine Großmutter, bei der er nach dem Tod seiner Eltern aufgewachsen ist.
Every moment we raise this, she cries.
Jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, weint meine Oma. Sie musste damals alles sauber machen. Die Polizei zwang sie dazu. Stellen Sie sich vor, Sie müssen das Gehirn Ihres eigenen Kindes wegwischen. Ich möchte einfach nur die Wahrheit für Sie, damit sie in Ruhe gehen kann.
So that maybe she rests, very nicely.
Während die neue Untersuchungskommission versucht, politische Verbrechen aus der Apartheid-Ära aufzuklären, hat die Regierung unter Präsident Ramaphosa gleichzeitig den nationalen Dialog gestartet. Ein Gesprächsforum, das die tiefe Spaltung der Gesellschaft überwinden soll und sich mit den aktuellen Herausforderungen beschäftigt. Von Armut und Arbeitslosigkeit über Kriminalität und Gewalt bis hin zu wachsender Fremdenfeindlichkeit, maroder Infrastruktur und sozialer Ungleichheit. Juristische Aufarbeitung und landesweiter Dialog. Die beiden parallelen Prozesse haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Vertrauen, Gerechtigkeit und Versöhnung zu fördern. Für das demokratische Südafrika, das bis heute mit seiner Geschichte ringt, ist das von größter Bedeutung, sagt Bürgerrechtler Said Kimi.
They involve in many cases, in almost all cases, people who gave their lives.
In fast all diesen Fällen geht es um Menschen, die ihr Leben gegeben haben, um unsere Demokratie zu erkämpfen. Was sie verdienen, ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie haben nicht für ein System gekämpft, in dem jemand entscheidet, den verfolge ich, jenen nicht, weil er mein Freund ist oder weil er mir Geld gegeben hat. Das ist nicht das System, für das sie gestorben sind. Unsere Verpflichtung ist es, sicherzustellen, dass die Werte, die den Kampf gegen die Apartheid motiviert haben, heute auch unsere Regierung antreiben.
Our obligation is to make sure that those ideals that motivated the opposition to apartheid motivate our government now.